Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen, ob live am Radio oder im Podcast. Eine Stunde Kultur vom Tage. Wir klären gleich, wie das weiß und bürgerlich dominierte Theater in Deutschland auf die immer lauter werdenden Stimmen von People of Color reagiert. Dann schauen wir uns die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse genauer an. Und dann singt noch eine der berühmtesten Klangkünstlerinnen überhaupt ein linkes Kampflied für uns. Eine Hommage auf Rosa Luxemburg, auf ihre Weise natürlich.
Stand up and fight, we have a score to settle. Stand up and fight, we have a war to wage.
Und wir gehen ins Theater. Im Theater in Deutschland wird ja gerade viel über Machtmissbrauch, über Übergriffe und Rassismus diskutiert. Neuester Fall aus Düsseldorf. Das Schauspielhaus wird erschüttert durch Vorwürfe des schwarzen Schauspielers Ron Iyamo, der vom Regisseur Armin Petras in einer Probe Sklave genannt worden sein soll. In Bezug auf seine Rolle und von einem Schauspielkollegen aber auch nach der Probe mit dem N-Wort belegt worden ist. Davon berichtet Ron Iyamo. Das machte er erst kürzlich öffentlich. Es gibt inzwischen mehrere offene Briefe dazu, unter anderem Forderungen von People of Color für eine eigene Bühne. Andere kritisieren einen Artikel des Dramaturgen Bernd Stegemann in der FAZ, in der er in diesem Artikel Freiräume und auch Grenzüberschreitungen im Theater verteidigte und damit auch das Wort Sklave im künstlerischen Kontext. Und allein dieser Brief gegen diesen Artikel hat 1600 Unterschriften. Einer davon kommt von Marco Damrani. Er ist Regisseur, Autor, Vorstandsmitglied von Stabiler Rücken e.V. Das ist ein Verein, der sich für die Belange von People of Color im Theater einsetzt. Er hat auch selbst noch eine eigene Entgegnung geschrieben. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Balzer.
Was zeigt diese Debatte für Sie?
Ich glaube, diese Debatte zeigt ganz gut, dass der Fall, der in Düsseldorf publik geworden ist, kein Einzelfall ist und für viele von uns exemplarisch steht für das, was am Theater, was im deutschsprachigen Theater, Stadttheaterkontext allgemein schiefläuft. Ich glaube, viele von uns oder so wie ich das mitbekomme, so gut wie jede Person mit einem migrantischen Hintergrund hat mindestens einen Vorfall erlebt, wo er oder sie sich unwohl gefühlt hat, einen Übergriff erfahren hat. Und ich glaube genau, dass diese Geschichte, die da dem Kollegen Iyamo passiert ist, die rührt an etwas, was viele von uns bewegt.
Wie wichtig ist es, da zu unterscheiden, das wird ja auch in dem Text von Bernd Stegemann getan, wie wichtig ist es, da zu entscheiden zwischen tatsächlich einem, ich sag mal, künstlerisch geschützten Raum der Probe, da wo sozusagen Theater entsteht, wo ja auch gerne mal entgrenzt wird, und tatsächlich den Personen, den handelnden Personen, den Menschen. Braucht Kunst nicht auch Entgrenzung?
Ja, das ist dieses etwas leidige Thema der Kunstfreiheit oder dass unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit eigentlich alles gemacht werden darf. Und ich finde es ganz interessant, weil wir da, glaube ich, fragen müssen, über wessen Freiheit reden wir hier überhaupt? Also inwiefern ist es Freiheit, wenn ein Mensch, der auf der Probe zugegen ist, konstant mit Übergriffen konfrontiert ist, konstant eingeschränkt wird in seiner Freiheit, sich frei äußern zu können? Ich finde diesen Deckmantel, ich finde, da macht man sich so ein bisschen leicht mit dieser Aussage, weil man dann natürlich Tür und Tor öffnet, dass man machen kann, was man möchte. Ja? Und man darf hier auch nicht vergessen, dass eine Probensituation ist auch nochmal etwas anderes als eine Kunstperformance, in der man ganz klar trennen kann zwischen Kunstfigur und handelnde Person oder handelnde Privatperson, die da gerade spricht, sondern die Menschen, die da auf der Probe sind, das sind auch Personen, die dann Privatpersonen, die arbeiten. Und wenn man als Regisseur, als Regisseurin sich ja grenzüberschreitend verhält, dann finde ich es einen sehr leichten Ausweg, einfach zu sagen, naja, das ist ja durch die Kunstfreiheit gedeckt, das kann ich hier jetzt alles machen, weil sonst kann ich mich nicht entfalten. Weil dabei schränke ich die Freiheit anderer ein.
Aber es sind ja jetzt nicht nur Menschen und Personen, Individuen, sondern es sind eben auch Schauspieler, Schauspielerinnen, die in bestimmte Rollen schlüpfen und da auch zum Teil drin aufgehen, also jemand anders sind. Und wenn dieser andere, diese künstlerische Figur angesprochen wird, vielleicht mit Begriffen oder mit bestimmten Einordnungen, die der Person, dem Menschen, der dahinter steht, so gar nicht gefallen, muss man damit als Schauspieler, Schauspielerin umgehen können?
Ich glaube, das Problem ist, dass wir als Theaterschaffende sagen, dass man als Schauspielerin, als regieführende Person nicht in den Probenraum geht und damit seine Menschenwürde an der Tür lässt, sondern auch innerhalb eines Probenraums habe ich als Schauspielerin, besonders auch als Schauspielerin im deutschen Stadttheaterkontext, wo ich prekär beschäftigt bin, wo ich einem Intendanten, meist einem älteren weißen Intendanten, ja, über mir, vor mir habe, wo ich trotzdem frei sprechen möchte und wo ich mich trotzdem entfalten möchte. Und da, glaube ich, ist gerade das Problem, dass hier wir jetzt gerade an einem Punkt angekommen sind, wo ganz viele Menschen sagen, dass sie gehört werden möchten. Das ist eigentlich der Grundpunkt der Diskussion, die wir hier gerade führen. Dass Menschen wie der Kollege Jamo in Düsseldorf und noch viele andere gerade sagen, hey, wir sagen seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich, dass es hier ein strukturelles Problem gibt in der Art, wie wir gehört werden, beziehungsweise gerade nicht gehört werden. Und selbst das wird wieder nicht gehört, selbst das wird wieder klein gemacht, selbst das wird wieder bagatellisiert. Und ja, da sind wir einfach an einem Punkt angekommen, wo wir, glaube ich, einfach mal ein bisschen zuhören müssen und diesen Leuten ja eine Bühne geben müssen, das Mikrofon geben müssen.
Und das ist unabhängig davon, ob das jetzt in einem konkreten künstlerischen Produktionsprozess passiert, also auf der Bühne passiert zum Beispiel, in einer Probe oder vielleicht auch in einer Inszenierung, oder ob es hinter der Bühne, in der Kantine, vor dem Theater passiert. Ist das für Sie dasselbe?
Nein, natürlich gibt es unterschiedliche Regeln des Miteinanders, je nachdem, in welchem Ort ich mich aufhalte, in welchem Ort ich anderen Menschen begegne. Aber wie gesagt, nur weil es ein Probenraum ist, nur weil es eine Probebühne ist, heißt das nicht, dass das ein Blankoscheck ist für die regieführende Person oder auch für andere SchauspielerInnen, alles zu machen, was sie möchten. Natürlich gibt es auch hier eine Art Menschenwürde. Also es ist ja nicht so, dass man, ja, mit der Unterschrift Schauspielerin zu sein, sich in eine, ja, leibeigenen Position begibt und dann alles mit sich machen lassen kann. Also man gibt dann ja nicht das Recht, auch sprechen zu dürfen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir gerade verlangen, widersprechen zu dürfen.
Kann man das auch genauer formulieren? Also wären Sie bereit, da vielleicht mit anderen auch Aktivisten, Aktivistinnen, ja, weiß ich nicht, fast so eine Art Handout vielleicht sogar zu verfertigen, dass man einfach als Intendant, als Regisseur dort bewusster arbeiten kann?
Ich weiß nicht, ob ich persönlich jetzt der Richtige dafür bin, ein Handout zu entwerfen. Es gibt aber schon genug Überlegungen in diese Richtung. Es ist ja nicht so, dass wir erst seit letzter Woche dieses Thema ja, besprechen, sondern es gibt die Kollegin Frau Shermin Langhoff ist, glaube ich, 2013 ans Maxim-Gorki-Theater berufen worden. Also dieses Thema des migrantischen, des postmigrantischen Theaters, das ist schon etwas länger. Und es gibt ja auch schon Institutionen oder eigens geschaffene Stellen wie Diversitätsbeauftragte. Das Problem ist aber, dass diese Menschen kaum Kompetenzen haben. Ja? Also auch am Düsseldorfer Schauspielhaus gibt es zwar einen Diversitätsbeauftragten, ich glaube, er ist männlich in dem Fall, aber soweit ich weiß, hat er kaum bis kein Mitspracherecht, was Besetzung angeht, was den Ruf nach AutorInnen angeht, was Regiepositionen angeht und so weiter und so fort. Und er ist natürlich auch nicht dem Intendanten ja, übergestellt. Das heißt, der Intendant ist letztendlich der absolute Souverän in dieser Situation. Und klar, wir sind immer diskussionsbereit. Also ich glaube auch aus allem, was wir in letzter Zeit als Community, wie wir in die Öffentlichkeit getreten haben, haben wir immer noch mal betont, wir sind gerne diskussionsbereit und wir möchten gerne diskutieren, aber halt unter ja, anderen Rahmenbedingungen, als es momentan passiert.
Weil Sie immer von wir jetzt gesprochen haben, kann man denn tatsächlich das einfach in einem Wir zusammenfassen, alle People of Color im deutschen Theaterbetrieb? Ist das ein Wir?
Naja, es ist auf keinen Fall eine homogene Masse. Das möchte ich damit natürlich nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass jeder Mensch, der eine migrantisierte Herkunft hat, dasselbe durchlebt und dieselben Probleme hat. Aber es ist doch mir bei der Theaterarbeit doch aufgefallen, dass es erstaunlich ist, dass es wirklich ein Gros an Menschen gibt, die ähnliche Erfahrungen machen. Ich kenne für meinen Teil so gut wie niemanden, der im Theater arbeitet, der ein nicht rein weißdeutsches Erscheinungsbild hat und von sich sagen kann, Rassismus? Nö, habe ich noch nie von gehört, habe ich noch nie erlebt. Ja, es ist dann traurigerweise doch so, dass sich die Erfahrungen da überschneiden.
Ja, und müssen People of Color nicht auch mal, ich sag mal, in einem bürgerlichen Drama von Ibsen oder Tschechow den Hausherrn spielen dürfen? Einfach so traditionell weiß besetzte Rollen? Müssen People of Color immer migrantisch konnotierte Rollen spielen?
Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Ich würde mich darüber freuen, wenn die Rollen, die BIPOCs angeboten bekommen, gerade nicht immer nur Sklaven oder Drogenhändler oder Gemüsehändler wären.
Marco Damrani ist Regisseur und Autor, probt in Leipzig gerade ein Solostück und hat sich ebenso wie hunderte andere Theaterleute in die Rassismusdebatte am Düsseldorfer Schauspielhaus eingeschaltet, die ein schwarzer Schauspieler öffentlich gemacht hat. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen, Herr Balzer. Schönen Abend noch.
Ebenso wünsche ich. Und wir bleiben bei der Debatte um Rassismus jetzt mit einem Blick in die deutsche Geschichte. Das, was Arbeiter aus Mosambik in der DDR-Zeit finanziell geleistet haben, das wurde ihnen meistens wieder weggenommen. Es war ja fast Sklavenarbeit, die sie geleistet haben. Sie wurden ausgebeutet, Rechte hatten sie keine. Und erst jetzt, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, auch nach dem Ende der DDR, wird dieses Unrecht so langsam wahrgenommen und damit auch die Frage aufgeworfen, wie diese Menschen eigentlich angemessen entschädigt werden können. Christiane Habermals über Forscher, die in einem offenen Brief die Bundesregierung auffordern zu handeln.
Christine Bartlitz beschäftigt sich als Historikerin vor allem mit Fotoarchiven. Ende letzten Jahres sah sie auf einer Tagung zum ersten Mal eine Sammlung mit Aufnahmen der mosambikanischen Vertragsarbeiter in der DDR. Vor allem Privatfotos, die diese nach Hause geschickt hatten und die sie als stolze Arbeiter im sozialistischen Bruderland zeigen.
Es gibt Schnappschüsse bei einem Ausflug nach Werder. Es gibt einen Mann, der in ein Fotoatelier gegangen ist und dort Fotos von sich machen lassen hat. Und wir waren alle ganz begeistert von diesen Fotos, die ja für uns als Historikerinnen Quellen sind, historiografische Quellen.
Erzählt Bartlitz, die am Leibniz-Institut für zeithistorische Forschung in Potsdam arbeitet. Bald kam unter den Wissenschaftlern die Frage auf, ob aus der Forschung am Schicksal der sogenannten Majermanes nicht auch eine ethische Verantwortung erwächst.
Für die Menschen sind diese Fotos natürlich auch ein Beweis ihres Unrechts, ein Zeichen, dass ihnen Unrecht geschehen ist. Und können wir jetzt als Historikerinnen einfach nur sagen, toll, wir nutzen die Fotos, dann machen wir unsere Forschungsprojekte, schreiben Bücher, aber was mit den Menschen ist, kümmert uns nicht.
Gemeinsam mit ihrer Kollegin Isabel Enzenbach von der TU Berlin hat sie nun einen offenen Brief an die Bundesregierung initiiert, in der diese aufgefordert wird, rasche und unbürokratische Entschädigungszahlungen an die Betroffenen zu leisten. Zu den Erstunterzeichnern gehören rund 100 Historiker, die vor allem zur DDR-Geschichte, Erinnerungskultur und Migrationsgeschichte forschen.
Weil zum Beispiel im Einigungsvertrag ist das Thema vollkommen ausgeklammert worden. Und auch die Gewerkschaften, die Reste des FDGB oder auch dann der DGB, haben das nie auf ihrer Agenda gehabt, sich für diese Menschen einzusetzen. Man muss einfach sagen, dass es keinen interessiert hat. Sie waren letztlich auch ein Opfer der Wiedervereinigung.
In Deutschland erinnern zahlreiche Gedenkstätten an das Unrecht des SED-Regimes. Doch das Kapitel der sogenannten Majermanes kommt nirgends vor. Majermanes, die Deutschen, so werden sie in ihrer afrikanischen Heimat genannt. Seit über 30 Jahren gehen viele von ihnen dort einmal die Woche auf die Straße, um gegen das Unrecht zu protestieren, das ihnen widerfahren ist. Von ihrer eigenen und der DDR-Regierung. Von den etwa 17.000 mosambikanischen Vertragsarbeitern erlebten viele Ausgrenzung und Rassismus. Statt der versprochenen Qualifikation wurden sie häufig nur als billige Fabrikarbeitskräfte eingesetzt. Und ein Teil ihres Lohns, zwischen 25% und 60% oberhalb eines Sockelbetrags von 350 DDR-Mark, wurde einbehalten. Mit dem Versprechen, es werde auf ein Konto eingezahlt, auf das sie nach ihrer Rückkehr in Mosambik zurückgreifen könnten. Doch als sie nach 1989 zurückgeschickt wurden, waren die meisten dieser Konten leer. Auch ihre Renten, in die sie eingezahlt hatten, erhielten sie nie.
Die haben wirklich nichts, nichts. Die sind die Ärmsten der Armen in Mosambik, obwohl sie mal im Ausland gewesen sind. Die waren eine Hoffnung der Nation. Und jetzt, zum Hoffnung der Nation, wurden sie vielleicht die Verlierer der Nation. Ja?
Sagt João Adelino Massovira, der selbst im Alter von 19 Jahren als Vertragsarbeiter in die DDR kam. Anders als die meisten, denen nach der Wende sofort die Aufenthaltsgenehmigung entzogen wurde, gelang es ihm, in Deutschland zu bleiben. Heute arbeitet er als Diakon und Integrationsbeauftragter des Kirchenkreises Henneberger Land für die evangelische Kirche Mitteldeutschland. Lange blieb unklar, was aus dem Geld geworden war. Doch neuere Forschungen ergaben, dass die Honecker-Regierung die Löhne der Vertragsarbeiter mit den Staatsschulden der Jungen Republik Mosambik bei der DDR verrechnet hatte. Es ging Berlin vor allem um Devisenbeschaffung, erklärt Hans-Joachim Döring, der sich für die evangelische Kirche Mitteldeutschland seit langem für die Interessen der Majermanes einsetzt.
Das war eine der Hauptmotivationen, weswegen die Vertragsarbeiter seit 1979 in die DDR eingeladen wurden, dass sie dazu bestimmt waren, mit einem Teil ihres Lohnes diese Kredite abzuarbeiten. Das wurde ihm aber nicht gesagt und das ist eine grobe Täuschung oder auch ein Betrug, so sehen wir das heute.
Wir waren nichts anderes als moderne Sklaven, so sieht es João Adelino Massovira. In den 90er Jahren zahlte die Bundesrepublik zwar eine vergleichsweise niedrige Summe von 70 Millionen Euro aus Entwicklungshilfegeldern als Heilung des Unrechts an die mosambikanische Regierung. Doch ohne eine Zweckbindung zu vereinbaren, der Großteil des Geldes versickerte in korrupten Kanälen in Maputo. Dennoch sieht die Bundesregierung das Thema als abgegolten an und als innermosambikanische Angelegenheit. Das genügt nicht, sagen die Betroffenen und nun auch die rund 100 Wissenschaftler. Mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR ist es überfällig, das Unrecht, das diese Menschen erlitten haben, anzuerkennen und finanzielle Entschädigung zu leisten, heißt es in dem offenen Brief. Nächste Woche soll er an die Bundesregierung übergeben werden.
Christiane Habermals über diese Initiative von Wissenschaftlern für die Entschädigung von mosambikanischen Vertragsarbeitern. Auch sehr gerne gefeiert wird ja auf der Leipziger Buchmesse, aber das ist das zweite Frühjahr ohne Leipziger Buchmesse. Aber was es dennoch gibt, ist der inzwischen sehr renommierte Preis dieser Buchmesse. Der Literaturpreis, der Buchpreis, der wird Ende Mai verliehen. Seit heute wissen wir, wer nominiert ist. 3 Kategorien: Sachbuch, Übersetzung und Belletristik. Und die Literatur unter den Nominierungen, die wollen wir uns jetzt genauer anschauen mit der Kritikerin Maike Albert. Also, was sehen wir da auf der nominierten Liste? Iris Hanika, Judith Herrmann, Friederike Mayröcker, Helga Schubert, Christian Kracht. Wenn man sich das anschaut, so von 5 Nominierten, 4 Frauen. Ist das ein Fortschritt im immer noch männlich dominierten Literaturbetrieb?
Ja, das könnte man natürlich so interpretieren, aber ich bin immer der Überzeugung, dass es um die literarischen Werke geht und um die Qualität. Und da sollte diese Tatsache eigentlich keine so große Rolle spielen. Was allerdings auffällt, ist, dass es definitiv keinen Altersrassismus gibt. Denn 2 der nominierten Autorinnen sind ja über 80 beziehungsweise über 90, nämlich Friederike Mayröcker und Helga Schubert. Und bei mir hat sich bei Helga Schubert so eine Art, ja, Pandemie-Zeitschleifeneffekt eingestellt, weil ich das Gefühl hatte, über die habe ich doch gerade so viel gelesen, die hat doch gerade einen Preis bekommen. Also da habe ich so einen Moment gezögert, wieso sie jetzt noch einmal mit diesem neuen Buch, das sind ja so Notate über ihren Alltag vom Aufstehen, Erzählungen über ihre Mutter, über ihre Kindheit, über die DDR, wieder auf einer Liste gelandet ist und nominiert wurde.
Nämlich den Ingeborg-Bachmann-Preis. Und noch eine ältere Autorin, die auf die 100 schon fast zugeht, Friederike Mayröcker, die ja auch schon viele, sehr viele Preise bekommen hat, ist sie bei allem Respekt natürlich vor ihrem Alterswerk, ist sie richtig auf dieser Liste?
Friederike Mayröcker ist natürlich herausragend. Sie ist eine ganz ausgezeichnete, sehr verdiente Lyrikerin, aber mit vielen, vielen Preisen bedacht. Es ist keine Autorin, die man jetzt in irgendeiner Form durchsetzen müsste. Und auch deswegen habe ich darüber nachgedacht, ob es vielleicht der Jury darum ging, zu sagen, da kommen wir her, dieses sind ästhetische Überzeugungen, die für uns wichtig sind. Aber mir hat es jetzt gemangelt an so einem Blick auf die literarischen Werke, die jetzt im Moment gerade so unter den Nägeln brennen. Also das fand ich ein bisschen mau.
Dann haben wir noch 3 andere Namen. Judith Herrmann, klar. Autorin, die ja auch schon seit vielen, vielen Jahren durchgesetzt ist. Iris Hanika, Christian Kracht. Die anderen Titel, diese anderen 3 Titel, sind die richtig auf der Liste?
Über Christian Kracht wurde sehr viel diskutiert, enorme Lobeshymnen. Ich habe es jetzt erst gelesen und kann da auch nicht so ganz einstimmen. Für mich ist das ein sehr abgeklärtes Ich, das da in Eurotrash mit der Mutter unterwegs ist und eigentlich in Wohlstandsverwahrlosung versunken ist. Die Mutter ist ein psychisches Wrack einer Alkoholikerin und sie reisen durch die Schweiz. Das hat so parodistische, satirische Elemente, aber literarisch überzeugend fand ich das nicht. Es ist eine sehr dürre, abgeklärte Sprache. Es hat natürlich einen Rhythmus, er ist sehr versiert, er kann gut Dialoge schreiben. Iris Hanika fand ich sehr selbstreferenziell, schon wichtig. Echos Kammern heißt es, aber das verliert sich sehr in einem Spiel für Leute, die sich viel mit Literatur befassen, so eine schräge New Yorker Liebesgeschichte, Berlin, Metropolenroman. Ich fand das sehr gefällig auf eine Art und Weise für eine ganz bestimmte Klientel. Judith Herrmann hat mich allerdings gefreut. Daheim, das fand ich schön, weil sie ja eine sehr verdiente Autorin ist, eine Schriftstellerin, die uns vor allem aus den 90er Jahren in Erinnerung geblieben ist. Und da gibt es so eine kleine geheime Linie, denn bei ihr geht es um eine Figur, eine Ich-Erzählerin, die eine Mutter ist und die den Abschied von ihren Kindern verkraften muss. Und Mütter sind ein auffallend drängendes Motiv in dieser Reihe der nominierten Bücher.
Sie haben gesagt, dass vieles Ihnen fehlt, was auf die heutige Zeit verweist. Hätten Sie sich andere Titel gewünscht, die noch drauf gehört hätten?
Also ich war sehr enttäuscht, dass Ulrich Pelzer nicht drauf stand mit seinem Roman Das bin ich. Und da hatte ich eigentlich gehofft, weil das auch so eine Berlin-Geschichte ist, die zurückführt in die 80er Jahre, die eine unglaubliche Werf hat und die auch so etwas Dringliches hat, die von den politischen Überzeugungen erzählt, dass er nominiert wird. Das hätte ich sehr viel besser gefunden als Christian Kracht. Das hat mich einfach viel mehr gepackt. Und dann, ganz wichtig, sind für mich in diesem Frühjahr die Bücher, die von Herkunft erzählen, in denen es auch um das Deutschland geht, das jetzt so die Stimme erhebt. Also Shaida Basia fällt mir da ein. Das ist ein Roman über drei junge Frauen, der davon berichtet, wie diese Frauen sich versuchen zu behaupten, alle mit einem, wie man es heute so nennt, Migrationshintergrund. Das hat eine ungeheure Kraft. Und da gibt es etliche, die man nennen könnte. Auch Denis Ode, das war ein Buch aus dem Herbst, das schon einmal nominiert war für den Buchpreis, aber die fand ich auch literarisch ganz herausragend. Das hätte ich dann doch sehr viel origineller gefunden, wenn diese Bücher noch aufgetaucht wären. Also ich war insgesamt so ein bisschen enttäuscht.
Und haben diese 13, ja fast 14 Monate Pandemie eigentlich auch schon gute Literatur hervorgebracht, die vielleicht sich hätte wiederfinden können? Also das, was uns eben alle beschäftigt, dieser Zustand der Vereinzelung und der komplett Durchdigitalisierung auch des Privatlebens?
Also bei Corona-Tagebüchern bin ich sehr skeptisch, weil ich denke, es geht immer darum, da auch so einen Hallraum oder auch über Geschichten, die man erzählt. Man könnte da vielleicht sogar diese Windstille des Lebens in Judith Herrmanns Roman erkennen, die das dann aufrufen, also die ein Gefühl erzeugen, das mit dem vergleichbar ist, was wir jetzt erleben. Das sind ja so Beziehungen, also so etwas Synchrones, das sich dann ergeben kann. Das könnte funktionieren. Aber programmatische Literatur, die jetzt auf diese Pandemie hin geschrieben wurde, das muss man erstmal abwarten. Da müssen, glaube ich, ein paar Jahrzehnte ins Land gehen, um das festzustellen.
Ein bisschen Geduld braucht man da offenbar noch. Literaturgeschichte braucht eben auch Zeit, um geschrieben zu werden. Noch einen kurzen Blick vielleicht auch auf die literarischen Übersetzungen, die ja bei diesem Buchpreis in Leipzig auch immer wieder eine Rolle spielen, wo, glaube ich, auch viele sich damals darüber gefreut haben, dass diese Kategorie überhaupt eingeführt wurde, weil ja Übersetzerinnen und Übersetzer, wir wissen, oft zu oft im Schatten gestanden haben der Literaturgeschichte. Jetzt aus dem Englischen, aus dem Französischen, auch aus dem Norwegischen. Was ist Ihnen da aufgefallen?
Da gibt es große Entdeckungen, die wir machen können. Und da ist ein ganz schönes Gleichgewicht zwischen Klassikern und Büchern, die aktuell sind. Und da sind einfach etliche, die ganz besonders sind. Also zum Beispiel, apropos Casanova von Cenk Kutir aus dem Ungarischen übersetzt. Das ist ein vollkommen verrücktes Buch, das so ganz verspielt ist und etwas Barockes hat und vom Begehren erzählt. Oder Stories aus Kichiki, der große Absturz von Louis-Carl Picassioui. Das ist ein kanadischer Erzähler, auch wunderbar und gerade da sprachlich herausragend. Also da wird die Sprache als Material auch so richtig zur Erfahrung gebracht, was ich ganz großartig finde. Also mit der Übersetzerliste war ich sehr einverstanden und die Kategorie ist enorm wichtig, weil da ja die Kernarbeit der Literatur auch prämiert wird. Also diejenigen, die den ganzen Tag dafür arbeiten, dass wir überhaupt literarische Werke aus anderen Sprachen lesen können.
Kritikerin Maike Albart über die Nominierungen für den Preis der Leipziger Buchmesse. Also Ende Mai wird er verliehen, ob nun mit Publikum oder ohne, das ist noch offen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Bundesrechnungshof hat den Finanzplan für das Berliner Museum des 20. Jahrhunderts gekippt. Die Bundesbehörde bemängelte eine geplante pauschale Risikovorsorge als Verstoß gegen das Haushaltsrecht. Mehr als 10 Millionen Euro seien zu viel veranschlagt, so die Rechnungsprüfer. Der Finanzplan für den Museumsneubau müsse deshalb auf 354 Millionen Euro gekürzt werden. Die Fertigstellung ist für 2026 geplant. Damit Künstler wegen fehlenden Einkommens in der Pandemie nicht ihren Versicherungsschutz verlieren, hat die Bundesregierung die jährliche Mindesteinkommensgrenze nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz ausgesetzt. Dies gelte für die Jahre 2020 und 2021, teilte das Ministerium für Arbeit und Soziales mit. Auch die parallele Ausübung einer nicht künstlerischen oder publizistischen Beschäftigung soll die Versicherungspflicht nicht grundsätzlich ausschließen. Anfang der Woche hatte der Deutsche Kulturrat eine Lösung für die in Not geratenen Künstlerinnen und Künstler angemahnt. Viele warteten nicht auf öffentliche Unterstützung, sondern arbeiteten freiberuflich außerhalb ihrer künstlerischen Tätigkeit, hieß es. Ohne die Neuregelung hätten sie unter Umständen ihre Kranken- und Pflegeversicherung verloren. Zwei italienische Polizisten haben in einem belgischen Antiquitätenladen zufällig eine gestohlene römische Statue gefunden. Wie die für den Schutz von Kunstwerken zuständige Einheit der Carabinieri in Rom berichtete, konnte die Marmorstatue aus dem 1. Jahrhundert vor Christus inzwischen wieder an ihren Ursprungsort zurückgebracht werden. Sie war 2011 aus einer Villa in der italienischen Hauptstadt gestohlen worden. Die Beamten seien auf Dienstreise in Brüssel gewesen. Nach ihrer Arbeit zogen sie durch Antiquitätenläden, wo ihnen das Kunstwerk aufgefallen sei, hieß es. Anhand von Fotos hätten sie die Statue später identifiziert. Außerdem sei im Zuge der Ermittlungen der illegale Kunsthandel eines Italieners aufgeflogen. Die antike Statue sei geschätzt mindestens 100.000 Euro wert. Es ist ein Gipfeltreffen von Rockhelden aus zwei Generationen. Rolling Stones-Sänger Mick Jagger hat sich für seinen neuen Song Easy Sleazy mit Dave Grohl zusammengetan, dem Frontmann der Foo Fighters und ehemaligen Nirvana-Drummer. Der mittlerweile 77-jährige Jagger singt und spielt Gitarre. Grohl, 52, ist an Schlagzeug, Bass und Gitarre zu hören. Inhaltlich geht es satirisch-kritisch um das Leben in der Pandemie und um schrille Verschwörungstheorien. Jagger habe den Song während des Lockdowns geschrieben, teilte sein Label Universal mit.
So, jetzt ganz andere Töne mit Susan Phillips. Sie ist eine der berühmtesten Klangkünstlerinnen, Turner-Preisträgerin, Schottin, die seit einigen Jahren in Berlin lebt und auf der Documenta ausgestellt hat, genauso wie bei den Skulpturenprojekten in Münster. Und das, was sie jetzt aus einem Megafon in den Berliner Kunstwerken erklingen lässt, das hat sie selbst eingesungen. Es ist ein Lied, das für die linke Bewegung in Deutschland sehr zentral ist, das beim Gedenkmarsch für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht immer im Januar in Berlin gesungen wird. Und sie singt es so.
Stand up and fight and fight. We have a score to settle. Stand up and fight, we have a war to wage. Oh, Karl Liebknecht, we have a score to settle. Oh, Rosa Luxemburg, this will be our pledge.
Im deutschen Original heißt es auf, zum Kampf sind wir geboren, zum Kampf sind wir bereit, dem Karl Liebknecht, dem haben wir es geschworen, der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. Reden wir mit Susan Phillips über dieses Lied und in unserem Gespräch freundlicherweise übersetzt Marei Amir. Good evening, Mrs. Phillips.
Good evening.
Was verbindet Sie mit diesem Lied?
Well, you know, I was familiar with the song when I lived in Glasgow, but I'm from Glasgow and, you know, people used to sing the song on demonstrations.
Ich kannte das Lied schon, als ich in Glasgow lebte. Ich komme aus Glasgow und Leute sangen das Lied dort bei Demonstrationen. Und als ich dann als Artist in Residence der Kunstwerke in Berlin war, ging ich zu einer Rosa-Luxemburg-Demo und hörte auch dort, wie die Menschen es sangen. Aber das war ziemlich anders im Vergleich dazu, wie ich es aus Glasgow kannte, fast wie ein komplett anderes Lied. Das Tempo, der Ausdruck, mit dem die Leute es sangen, kaum wiederzuerkennen. Es klang viel melancholischer. Es ist ein trauriges Lied, gleichzeitig eine Hymne, aber eben eine melancholische Hymne.
And I always found that about the song that it was quite a sad song. You know, it was like an anthem, but a melancholy anthem.
Bei welchen Gelegenheiten in Glasgow, also in Ihrer schottischen Zeit, haben Sie diesen Song gesungen?
Oh, it would have been really when I was much more politically active in my sort of late teens, early 20s. We would, there was many demonstrations.
Das war, als ich politisch noch wesentlich aktiver war, so um die 20 herum. Damals gab es viele Demos gegen die Poll Tax, die Kopfsteuer, die Margaret Thatcher einführte. In den 80ern gab es in Glasgow viele Demos, sogar noch von Bergarbeitern. Und es wurde immer viel gesungen. Und dieses Lied habe ich da halt auch gehört. Einige meiner sozialistischen Freunde kannten das Lied und brachten es mir bei.
Rosa Luxemburg ist ja eine ganz wichtige Figur in der deutschen Geschichte, die, glaube ich, ganz vielen Menschen auch sehr stark vor Augen steht, die da auch vielleicht eine gewisse Aktualität mitbringt. Also angefangen damit, dass sie als Frau in einer Zeit schon politisch aktiv war, wo sozusagen das eine absolute Ausnahme war, wo sie sich auch gegen dieses patriarchale System durchsetzen musste, bis hin zu ihren Äußerungen über die Freiheit von Andersdenkenden. Es ist eine Figur, die, glaube ich, bei der viele durchaus anknüpfen können. Diese Figur selbst, Rosa Luxemburg, als Frau, als Kämpferin, als Linke auch, was bedeutet sie Ihnen?
From very early on, I was greatly inspired by Rosa Luxemburg as someone growing up in Glasgow in the 80s.
Rosa Luxemburg hat mich schon frühzeitig stark inspiriert. Wenn man im Glasgow der 80er Jahre aufwuchs, wurde man sehr schnell politisiert. Einfach aufgrund der gesellschaftlichen Lage, den Streiks der Bergarbeiter, der Kopfsteuer und so weiter. Einiges von dem, was Sie und Karl Liebknecht geschrieben hatten, war mir also ziemlich vertraut. Ich las zum Beispiel über den Spartakusbund. Es war eine sehr politische Zeit. Ich fand sie eine sehr inspirierende Persönlichkeit, als ich jung war.
I find her to be a very inspiring person, as I said when I was younger. Yeah.
Aber gleichzeitig steht sie auch für die deutsche Geschichte, für dieses Deutschland, was eben so viele verschiedene Phasen im 20. Jahrhundert durchgemacht hat. Und dieses Lied selber war ja mal ein auf den Kaiser gemünztes Lied, dann wurde es zum Arbeiterlied, dann haben es die Nazis missbraucht, die SS hat das nochmal umgedichtet. Also das Lied selbst, auf zum Kampf sind wir bereit, hat viele verschiedene Phasen und Verwandlungen durchgemacht. Welche Rolle spielt das für Sie?
Well, I wasn't aware of that until recently, actually, that it had been adopted by the Nazis. That was a surprise.
Bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass das Lied auch von den Nazis übernommen worden war. Das war überraschend für mich. Für mich ist das ein Lied, das eine schöne, melancholische Melodie hat. Deshalb kann ich es mir kaum vorstellen, wie die Nazis das gesungen haben.
It's kind of in a minor key and it's a bit like the Kinderhymn by, you know, Hans Eisler.
Es steht in einer Molltonart, ein bisschen wie die Kinderhymne von Hans Eisler. Eine Hymne, aber gleichzeitig traurig. Gewissermaßen ein Widerspruch. Hymnen sollten ja eigentlich nicht traurig sein. Hier liegt das irgendwie in der Tonabfolge der aufsteigenden und absinkenden Melodie. So wie ich das Lied singe, mache ich das eher für mich selbst als für ein Publikum oder wie man es mit anderen Menschen zusammen singen würde. Es kann also auf verschiedene Art und Weise interpretiert werden, als Aufruf zu politischem Handeln oder als Verweis auf etwas Vergangenes. Und wenn jemand es für sich alleine singt, klingt es nach Einsamkeit.
Das heißt, viele politische Hoffnungen von Ihnen haben sich nicht erfüllt?
Yeah, well, you know, it's open. It's not that I want to for people to rise up or but I think to become.
Nun ja, das ist noch offen. Es ist nicht so, dass ich möchte, dass die Leute jetzt auf die Barrikaden gehen. Aber man sollte schon seine Sinne schärfen und den Moment aufmerksam erleben. Stellen Sie sich also vor, Sie stehen im Hof der Kunstwerke und plötzlich hören Sie das Lied. Es passiert ja nur einmal am Tag, um 12 Uhr mittags. Und wenn man das nicht weiß, ist man natürlich überrascht. Man schaut sich um und wird sich seiner Umgebung und der Personen, die gerade neben einem stehen, bewusst, die alle diese gemeinsame Erfahrung des Zuhörens machen. Das sind die Dinge, die mich interessieren, wenn es um die Arbeit mit Klang und Stimme geht, die psychologischen Effekte von Klang und wie er den Raum und die Architektur definieren kann.
Thanks so much for this interview.
Oh, it's a pleasure.
Stand up and fight, we have a score to settle. Stand up and fight, we have a war to wage. O Karl Liebknecht, we have a score to settle. O This will be our pledge.
Susan Phillips mit ihrer persönlichen Würdigung auf Rosa Luxemburg. Immer mittags aus einem Megafon in den Kunstwerken in Berlin in der Auguststraße zu hören. Wenn die Gesellschaft immer diverser wird, dann sollten das ja auch die Museen werden, sollten möglichst jedenfalls Orte für alle sein, für Menschen aller Kulturen und Schichten. Eine ziemliche Herausforderung, denn um das zu erreichen, müsste sich vermutlich so einiges ändern. Heute hat jedenfalls eine Online-Diskussionsreihe von Museumsleuten in Deutschland begonnen mit dem Titel Making Museums Matter. Also frei übersetzt, Museen relevanter machen, wichtiger, mehr in den Themen der Zeit. Tobias Krohn hat zugehört.
Viele kennen die Gemälde, expressionistische, sehr bunte Gemälde, eben auch sehr viele porträtierte Frauen, auch nackte Frauen. Also der männliche Blick spielt eine Rolle, kritisch gesehen Sexismus.
So kann es sich anhören, wenn eine Kuratorin mit dem Anhängsel Off Outreach ihr Museum vorstellt. Daniela Büstron arbeitet beim Brücke Museum Berlin als kritische Kunstvermittlerin.
Koloniale Themen spielen eine Rolle, eben dann auch Rassismus, Diversität, Diskriminierung sind Punkte, die sich mit heute überlagern. Also wir haben Themen, die immer wieder aktuell sind und auch historische Kunst kann aus einer aktuellen Perspektive betrachtet werden.
Daniela Büstron ist nicht eingestellt worden, um die feurigen Farben eines Ernst Ludwig Kirchner oder die spannende Perspektivik Otto Müllers zu preisen. Bei der Auftaktveranstaltung der Diskussionsreihe Making Museums Matter macht sie klar, ihr Job ist es, die Kunst der klassischen Moderne, die Sammlung im Museum, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und für dieses Unternehmen seien die aktuellen Debatten um Kolonialismus und Sexismus durchaus nützlich. Als das Museum Hamburger Bahnhof eine kritische Ausstellung über den Brücke-Künstler und Nationalsozialisten Emil Nolde zeigte, nutzte man im kleinen Brücke-Museum diese Gelegenheit.
Also es wurden sehr viele Debatten über Bilder aufhängen und abhängen geführt, was sehr gut war. Wir haben im Museum die anderen Künstler aus der Brücke-Gruppe gezeigt und die Biografien und ihre Handlungsspielräume und Konsequenzen politischer, biografischer, künstlerischer Natur aufgearbeitet.
Die kritische Debatte nicht als Affront gegen die sakrale Aura wertvoller Ölgemälde zu sehen, sondern als Chance, sich als Museum in die Gesellschaft einzubringen, die Kunst relevant zu machen. Das ist ein Ziel vieler engagierter MuseumsmacherInnen, die in den kommenden Monaten regelmäßig über eine neue Definition von Museum im deutschsprachigen Raum diskutieren. Was soll Museum in der Gegenwartsgesellschaft sein oder vielmehr, wie macht man Museen? Alina Gromova vom Jüdischen Museum in Berlin ist auch im Vorstand des International Council of Museums Deutschland, das die Debatte angestoßen hat.
Man hat gemerkt, dass viele Menschen sich auch mobilisieren lassen durch so eine einfache Frage, was ist ein Museum, die dann plötzlich ganz viele beschäftigt hat, die sich jetzt früher vielleicht nicht in der Öffentlichkeit mit Fragen auseinandergesetzt haben.
Das liege daran, dass die Gesellschaft diverser geworden ist, nur viele Museen noch nicht.
Diese Diversität in jeder Hinsicht, nicht nur die migrantische Hintergrund, wenn Sie so wollen, dass die eine angemessene Repräsentation in den Institutionen finden. Es ist einfach nicht der Fall. Und das ist verschlafen worden.
Sagt Hortensia Völkers, künstlerische Direktorin der Bundeskulturstiftung. Nun dürfe man nicht warten auf queeres Publikum oder JobbewerberInnen mit Migrationshintergrund. Museen müssten selbst aktiv werden und ihr zukünftiges diverses Personal ansprechen.
Ich muss wirklich dafür was tun. Und das ist eine ganz andere Haltung. Wir als die Leute, die in den Institutionen sitzen, die in der sogenannten Hochkultur, in diesen sehr privilegierten Bunkern fest ausgestattet, wir müssen uns bewegen und rausgehen und sagen, wir brauchen euch alle, ansonsten haben wir in der Zukunft ein Problem. Und das ist eine Haltung, die muss noch gelernt werden.
Nur wie? Schließlich geht es ja gerade in der postkolonialen Debatte auch darum, so mancher altgedienten KuratorIn möglichst behutsam und sozialverträglich zu spiegeln, dass ihre Perspektive auf die Kunst eurozentristisch ist.
Die Sensibilität für die, die schon lange so etwas machen, die viel Energie in diese Häuser, in diese Kultur reingesteckt haben und die jetzt plötzlich auch so in Frage gestellt werden, das ist eine harte Geschichte, das sage ich aus eigener Erfahrung, ich bin ja auch nicht mehr ganz jung, da muss man sich schon warm anziehen, weil da wird ja auch so ein Lebenswerk plötzlich in Frage gestellt.
Die junge kritische Museumsmacherin Daniela Bistron hatte intern viel Diskussionsarbeit zu leisten. Gendersternchen wurden eingeführt, zu kritischen Begriffen SprachhistorikerInnen hinzugezogen. Zu Begriffen, auf die man sich nicht einigen konnte, verfasste man ein Sprachglossar, das im Foyer aushängt. Bistrons Zwischenfazit.
Also ich glaube, Streitkultur tatsächlich ordentlich zu können und durchzuführen, das braucht natürlich auch viel Vertrauen im Kollegium von der Leitung, aber trotzdem streiten.
Einig ist man sich bei der Diskussion, die Nutzerin müsse im Fokus der Ausstellungskonzeption stehen. Ja, richtig gehört, NutzerInnen. So heißen diejenigen, die das Museum der Zukunft betreten und es mit geistigem Mehrwert wieder verlassen.
Tobias Krone über den Wandel in den deutschen Museen und eine Online-Diskussionsrunde.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Heute wird Julie Christie 80 Jahre alt. Mit diesem schlichten und Dietmar-Dart-haften Satz endet das Geburtstagsständchen Dietmar Darts auf die britische Schauspielerin in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, um dann sofort hinterfragt zu werden. Jahrzehntelang hieß es, Julie Christie sei am 14. April 1941 geboren, auf einer Teeplantage in Assam, Indien, also vor 80 Jahren. In einer Biografie über sie wurde das Jahr korrigiert, auf 1940, rechnet Fritz Göttler in der Süddeutschen Zeitung, etwas uncharmant, aber messerscharf nach. Also 80 oder 81? Egal, meint Göttler, um sich dann im Gesicht der Schauspielerin zu verlieren. Chivago machte Julie Christie zum Superstar mit ihren strahlend blauen Augen, dem markanten Profil wie eine Cocteau-Zeichnung schwärmte Truffaut. Neben der Lara an Omar Sharifs Seite spielte die Britin etwa auch in »Wenn die Gondeln Trauer tragen«, den Dart in der FAZ als »Schauermumpitz« einordnet, die schauspielerische Leistung allerdings ohne jeden Zweifel lässt. Julie Christies Spielstil lebt von einer geradezu unheimlichen Gleichgültigkeit gegen die eigene Attraktivität. Die schwebende Beiläufigkeit, mit der sie per Wort und Blick noch den winzigsten Verästelungen des Handlungsgeflechts ihrer Filme kleine Flammenzungen aufsetzt, damit man sich im Geschehen emotional orientieren kann, hat große Regie immer wieder dazu verführt, die glitzernde Individualität der Diva direkt mit Massen- und Öffentlichkeitsinszenierungen zu konfrontieren. Im Berliner Tagesspiegel wird eine kleine Sensation für nächste Woche angekündigt. Politüberraschung im Privatfernsehen mit einer Pro-7-Programmänderung in der Primetime am kommenden Montag. Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke wollen dann in Berlin die Kandidatin oder den Kandidaten der Grünen fürs Kanzleramt interviewen. Aber auch wenn Pro-7 Baerbock oder Habeck so vor ARD und ZDF befragen, da muss dann doch schon Ausgangssperre sein, damit einen das vom Hocker haut oder besser in den Fernsehsessel hinein. Lynn Hirse in der Taz beschreibt es so: Annalena und Robert, sie oder er, mir auch egal, echt, ob sie es nun wird oder er oder sie beide. Beide, das wäre progressiv, weil es mutig wäre, mal am System zu ruckeln. Aber da das keiner will, macht sich irgendwie doch eine gewisse Langeweile breit. Wenn wir glauben, wir leben, dann täuschen wir uns, alles nur Routine, gähnt Paul Jandl etwa in der Neuen Zürcher Zeitung und begründet das so. 30-40% unseres Alltags bestünden aus Routinen, sagen die Neuropsychologen. Wenn es nicht so wäre, würden wir unter der Last der Entscheidungen zusammenbrechen. Ein wenig Abwechslung sucht Robin Schwarzenbach im Garten, doch der Giersch ist zurück. Wegen seiner asymmetrischen Blätter auch Geißfuß genannt, warnt er seine Leser in der NZZ, um das Grauen dann auch noch auszumalen. Das unscheinbare Gewächs bringt Hobbygärtner an ihre Grenzen. Seine dünnen Wurzeln schlängeln sich meterweit zwischen Tulpen, Osterglocken und Akeleien hindurch, so Schwarzenbach. Doch selbst in einer Pandemie dürfen wir nicht so tief sinken, dass wir in der Erde unter dem Geißfuß verschwinden. Da nehmen wir uns lieber die Kandidatenliste des Preises der Leipziger Buchmesse vor, wo in der Belletristik 5 große Namen nominiert wurden. Von Friederike Mayröcker über Judith Herrmann und Iris Hanecker bis zu Helga Schubert und Christian Kracht. Was, meinte Knipphals von der Taz? Jedes Buch mindestens diskutabel, doch insgesamt hat das etwas, als wenn sie Gerhard Richter und Norbert Biesky als richtungsweisende Stars auf der nächsten Documenta verkaufen würden. Lustigster Kommentar in den sozialen Medien bis zum Redaktionsschluss? Angesichts dieser Liste muss man doch sagen, sie haben Martin Walser vergessen. Walser ist übrigens vor wenigen Tagen 94 geworden, aber vielleicht kann Fritz Göttler von der SZ das ja vorsichtshalber nochmal nachrechnen.
Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.